Wenn ihr den Titel lest, stolpert ihr vielleicht über ein Wort. Was ist eine bevorzugte Zukunft? Ich habe dieses Wort von einem Freund, der die Menschen immer wieder fragt, was ist eigentlich deine bevorzugte Zukunft? Und als er mich das zum ersten Mal gefragt hat, war ich total irritiert, weil ich mit diesem Begriff bevorzugte Zukunft nichts anfangen konnte. Die meisten von uns kennen aber das Gegenteil davon, die befürchtete Zukunft. Das kennen wir sehr wohl. Also die befürchtete Zukunft, das ist eigentlich das, wo wir nicht hinwollen. Die bevorzugte Zukunft, das ist das, was wir uns eigentlich erträumen, wohin wir eigentlich hinwollen. Und in Zusammenhang mit Epheser 2, Vers 10, wo steht, dass Gott uns geschaffen hat, zu guten Werken, damit wir, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln, würde ich sagen, so wahrscheinlich der Traum eines Menschen, der mit Jesus unterwegs ist, seine bevorzugte Zukunft wäre doch, in dem zu wandeln, was Gott für ihn vorbereitet hat. Man könnte auch sagen, im Segen Gottes zu leben, in diesem Geschenk, was Gott uns entgegengebracht hat. Man kann sich diese Frage nicht nur persönlich stellen, sondern auch als Gemeinde. Was ist eigentlich unsere bevorzugte Zukunft? Und man könnte ja wohl für sich selbst als auch für eine Gemeinde überlegen, wie könnte denn das aussehen? Was hat Gott sich denn vorgestellt? Wie würde seine Zukunft für uns aussehen oder für mein Leben? Unser heutiger Predigttext, der spricht von einer Person, die hat sich Gedanken über ihre Zukunft gemacht. Und sie hatte einen ganz klaren Wunsch für ihre Zukunft. Und ich würde sagen, sie hatte eben ihr ganzes Leben darauf fokussiert, in dieser bevorzugten Zukunft mit Gott zu leben. Wir finden den Text in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez, der gehört nicht zu den großen Namen in der Bibel. Das sind die zwei einzigen Verse, Sätze, die wir über ihn in der Bibel finden. Und auch noch an einem Ort, wo wir keine Geschichte erwarten würden, nämlich mitten in den Geschlechtsregistern, also in den Aufzählungen eines Namensbuchs, eines Stammbuchs des Volkes Israel. Aber für Gott war es offenbar so wichtig, dass er als er den Namen des Jabez aufzählt, wir glauben ja, das ist Gottes Wort, macht er eine Pause und schiebt diese Geschichte ein. Das ist eine Ausnahme in diesen sogenannten Geschlechtsregistern Israels. Und dabei wusste Gott schon, der ja allwissend ist, diese Geschichte wird milliardenmal gedruckt werden und viele Millionen und hunderte Millionen und vielleicht Milliarden Christen werden sie hören und lesen. Wozu denn? Wozu hat Gott diese Geschichte aufgenommen? Ich glaube, weil er uns etwas sagen möchte, weil er uns ermutigen möchte durch diese Geschichte. Da ist ein, sage ich jetzt einmal, kleiner Mann in Israel, der sein Vertrauen auf Gott richtet und jetzt geht er in die Geschichte Gottes ein. Wir hören nichts von einer dramatischen Berufungsgeschichte. Gott hat ihm nicht irgendeine riesengroße göttliche Mission anvertraut. Er war ein normaler Israelit und zwar aus dem Stamm Juda. Doch Gott wollte, dass wir von ihm hören, damit uns seine Geschichte ermutigt. Was macht sein Leben so besonders? Dem möchte ich in dieser Predigt nachgehen. Und schon einmal ganz kurz zusammengefasst im Voraus. Jabez war nicht bereit, seine Zukunft von seiner Vergangenheit bestimmen zu lassen. Jabez lebte ein fokussiertes Leben auf die bevorzugte Zukunft, ein Leben in Gottes Segen. Und Jabez war deshalb, weil sein Leben so auf Gott fokussiert war, ein Mann des Gebets. Und er war bereit, Verantwortung zu übernehmen. Er verließ sich dabei ganz auf Gott und er erlebte, wie Gott Gebet erhört. Eigentlich ziemlich banal, aber lasst uns ein bisschen tiefer eintauchen in diese Geschichte. Jabez war nicht bereit, seine Zukunft von seiner Vergangenheit bestimmen zu lassen. Seine Mutter hat ihm den Namen Jabez gegeben, weil sie sprach, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Der Name Jabez bedeutet im Hebräischen, ist er direkt verbunden mit der Wurzel von diesem Wort Schmerz. Man könnte seinen Namen übersetzen als er hat Schmerzen verursacht oder er wird Schmerzen verursachen. Prost, Nägeli, wenn so heiß ich. Was für eine Zukunftsperspektive über deinem Leben. Eine Last aus der Vergangenheit, eine Hypothek, die Jabez da aus dieser Zeit der Schwangerschaft, Geburt mit hineinnimmt in sein Leben. Und so geht es ja vielen Menschen und manchmal auch Gemeinden, dass wir irgendeine Last aus unserer Vergangenheit mitnehmen, die dann zur Gefahr wird, unsere Zukunft zu prägen und zu bestimmen. Und hier können wir von dem Jabez lernen. Manchmal ist es so, dass die Vergangenheit wie ein Stempel aufdrückt, und es ist dann eine Entscheidung nötig, sich von diesem Stempel der Vergangenheit zu lösen. Ich habe ein sehr eindrückliches Erlebnis gehabt mit einem Gottesdienstbesucher in einer der Gemeinden, in der ich diente. Und wie als Gemeindegründer freut man sich über jeden neuen Gast. Und man geht auf jeden neuen Gast zu und probiert, ihn in ein Gespräch zu involvieren. Und ich habe ihn sofort in ein Gespräch involviert und wahrscheinlich war ich etwas zu neugierig. Ich habe ihm verschiedene Fragen gestellt. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wer bist du? Und so weiter. Und irgendwann sagte er mir, weißt du, das sind alles typisch schweizerische Fragen. Weißt du, ich komme jetzt aus einem langen Aufenthalt in einem Auswanderungsland. Ich bin ausgewandert aus der Schweiz und bin jetzt zurückgekommen. Und als ich dorthin kam, haben die mir völlig andere Fragen gestellt. Die haben mich nicht gefragt, was hast du gemacht, wer bist du, was hast du getan, sondern die haben mich gefragt, wozu bist du hierher gekommen? Was ist deine Vision? Was willst du hier aufbauen? Warum bist du in unser Land gekommen? Was willst du tun? Was ist deine bevorzugte Zukunft? Und das hat mich geprägt. Und in diesem Land habe ich Jesus Christus kennengelernt. Und weißt du, mein Leben ist so voller Brüche und so viel kaputt. Wenn ich dir erzähle, was ich alles gemacht habe, dann bin ich einfach in deiner Schublade, irgendwo. Aber weißt du, ich möchte mit Jesus ein neues Leben leben. Dieser Mann wurde sogar Ältester in dieser Gemeinde eines Tages. Gott hat ihn befreit von diesem Stempel seiner Vergangenheit. Er hat eine neue Identität in Jesus empfangen und die hat er gelebt. Und deshalb ist er hineingewachsen in dieses Leben, in diesen guten Werken, im Segen Gottes. Versteht mich nicht falsch, wir alle müssen uns ja mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Aber genau in dem Sinne, damit sie nicht mehr bestimmend ist in ihren negativen Punkten für unsere Zukunft, sondern dass sie den richtigen Platz in unserem Leben bekommt, dass die Schuld der Vergangenheit beseitigt ist, dafür ist Jesus gekommen. Der Jabez, in seiner Geschichte gibt es ein Wort, das alles ändert, und zwar das Wort aber. Es heißt, aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen. Aber ist ein Bindewort im Deutschen, das ist übrigens, und das ist jetzt die Enttäuschung für alle, das gibt es im Hebräischen gar nicht. Das aber setzt im Deutschen ein Punkt, ein Zwischenstück in einem Satz, an dem sich der Gedanke, der angefangen wurde, einfach in eine entgegengesetzte Richtung weiter bewegt. Dieses Phänomen gibt es im Hebräischen sehr wohl, aber nicht mit dem Wörtchen aber. Bei uns wird es so übersetzt, hier geht es in eine andere Richtung weiter. Der Jabez, der so auf der Spur von Schmerz war, hat in seinem Leben einen Aber-Moment, wo sich das ändert, wo sein Leben eine Wende nimmt. Und das ist an dem Ort, wo er sich an den Gott Israels wendet. Die zentrale Figur seiner Lebenswende ist der Gott Israels. Wir wissen nicht, wie er auf die Idee kam, aber wir haben gehört, er war ein Kind im Stamm Juda. Allerdings zu einer Zeit, wo es nicht ganz selbstverständlich war, dass er über den Gott Israels all das erfahren hat, was man über ihn erfahren sollte. Er lebte nämlich zur Zeit der Richter. Und wir wissen, im Richterbuch, da ging vieles drunter und drüber. Da gab es viel Götzendienst, viel Abfall von Gott. Und dann gab es aber auch wieder Zeiten, wo Gott sich seinem Volk zugewendet hat, durch Richter ihnen eine neue Ausrichtung gegeben hat. Wir kennen die Details der Geschichte von Jabez nicht, aber wir können ihn eindeutig dort in diese Zeit einordnen. Der Jabez jedenfalls, das glaube ich, hatte bedeutend schlechtere Erkenntnisgrundlagen, um diesen Gott Israels zu erkennen, als wir sie heute haben. Vor allem, um diesen Gott Israels in dieser unfassbaren Liebe und Gnade kennenzulernen, wie wir das heute können. Denn auch über unserem Leben ist eine Wahrheit ausgesprochen. Und diese Wahrheit hat Jesus Christus in persona uns gebracht. Sie heißt zuallererst einmal, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, auf dass die, der an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier, das ist das Aber-Zeichen Gottes in dieser Welt. Wo Gott kommt und sagt, ich setze ein Aber und jeder Mensch, der zu diesem Jesus kommt, der kann hier einen Wendepunkt erleben, wenn er entdeckt, dieser Gott liebt mich und er möchte, dass ich ein gesegnetes Leben führe. Das entdeckt der Jabez und deshalb wird dieser Gott Israels zum Aber seines Lebens. Und jetzt fokussiert er sein Leben auf die bevorzugte Zukunft. Sein Wunsch ist es, unter Gottes Segen zu leben. Wir wissen nicht, wie der Jabez auf diese Idee kam, aber ich kann mir vorstellen, irgendwie könnte er gehört haben, dass er ein Urenkel von einem Mann namens Abraham ist. Und dass Gott diesem Abraham gesagt hat, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich könnte mir vorstellen, der Jabez hat das gehört und in dem Moment hat es in ihm Klick gemacht und gesagt, hey, das stimmt doch gar nicht, dass mein Leben bestimmt ist, ein Schmerz zu sein, sondern mein Leben ist doch bestimmt, ein Segen zu sein. Gott möchte mich segnen, damit ich ein Segen für andere bin. Ich weiß nicht, ob es so abgelaufen ist, aber wir wissen, in dem Jabez ist Glaube entstanden an den Gott Israels. Und es ist der Wunsch gewachsen, ich möchte gesegnet werden. Diese beiden Dinge werden ganz klar aus diesem Text heraus. Nun gibt es ein Problem mit dem Begriff Segen. Wir haben leider, auch als evangelikale Christen, oft eine verzerrte Sicht dieses Begriffs Segen. Vor allem verstehen Christen darunter, dass es uns materiell gut geht, dass wir gesund sind und alles haben, was wir brauchen. Dann sind wir gesegnet. Das stimmt auch. Das ist auch ein Teil davon. Der Segen hat tatsächlich eine materielle Dimension. Jetzt gibt es die Leute, die das so umdrehen wollen, dass sie das völlig verneinen. Das wäre auch falsch. Doch Segen ist ein viel umfassenderes Konzept. Segen bedeutet eigentlich die Güte und Gegenwart Gottes in umfassender Weise zu empfangen. um Gottes Segen zu bitten, bedeutet, nicht einfach mehr von dem zu bekommen, was wir auch mit unseren Händen und unserer eigenen Kraft schaffen könnten. Sondern Segen ist in der Definition bereits etwas, was von Gott kommt, was nur Gott geben kann, was per Definition gut ist für uns, uns nicht schadet. Und das ist zuallererst und in der wichtigsten Bedeutung die Gegenwart Gottes und seine Nähe in unserem Leben. Paulus sagt in Galater 3, Vers 14, wie der Segen Abrahams zu uns Christen kommt. Wisst ihr, was er dort sagt? Der Segen Abrahams kommt in unser Leben dadurch, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Jetzt sind die Leute vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass ich ein dickes Bankkonto habe. Nein, der Segen Gottes kommt zu uns dadurch, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Das ist das Maximum. Dass Gott in uns Wohnung nimmt, dass er in uns lebt, das ist der allergrößte Segen, den wir empfangen können. Und dieser Segen zielt darauf hin, was in der Jahreslosung von diesem Jahr ja uns vor Augen gemalt ist. Siehe, ich mache alles neu. Und was wird in dieser neuen Welt, die uns in der Offenbarung beschrieben ist, was wird das Zentrum sein? Gott wird mitten unter ihnen wohnen. Das ist das Maximum, die Gegenwart Gottes in uns und eines Tages die Gegenwart Gottes um uns herum, vollkommen erfüllt von der Gegenwart Gottes. Das ist das Maximum an Gutem, was wir erfahren können. Und dort, wo dieser Gott ist, dort breitet sich auch all das Gute, das dieser Gott geschaffen hat und was sein Wesen ausmacht, aus. Dort wird all das andere, was wir als Segen oder mit Segen kombinieren, auch da sein. Der größte Segen, den ein Mensch erleben kann, ist ewiges Versöhntsein mit Gott. Und ich glaube, der größte Segen, der von einer Gemeinde ausgehen kann, ist, dass sie so viele Menschen wie möglich in die Versöhnung mit Gott hineinführt. Hier an diesem Ort, in dieser Region, warten noch tausende Menschen darauf, mit Gott versöhnt zu werden. Sie wissen es noch nicht, vielleicht, aber Gott weiß es schon. Er hat Christus gesendet, um sie mit ihm zu versöhnen. Das Dritte, aus dieser Sehnsucht heraus, als Gesegneter in Gemeinschaft mit Gott zu leben, wird der Jabez jetzt wie unweigerlich zu einem Mann des Gebets. Wir lesen über ihn. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Es ist interessant, wir können die Bibel vorwärts und rückwärts durchlesen. Wann immer Menschen überzeugt sind, dass das größte Geschenk, was wir empfangen können, die Gemeinschaft mit Gott ist und von ihm gesegnet zu sein. Diese Menschen können nicht anders, als Menschen des Gebets zu werden. Und so ist der Jabez zuallererst ein Anbeter. Diese Formulierung, einer, der den Herrn anruft, das ist im Alten Testament wie eine Formel für einen Mann oder einen Menschen, der Gott anbetet. Er ist ein Anbeter Gottes, wie der Abraham. Der Abraham hat überall, wo er hinkam, zuerst einmal einen Altar gebaut und Gott angebetet. Das war das Wesen Abrahams. Und hier sehen wir in dem Jabez etwas von diesem Wesen. Also er war ein Anbeter, aber er war auch ein Beter im Sinne, dass er konkrete Bitten vor Gott brachte. Und jetzt hat es ja einen riesen Hype vor 15 oder 17 Jahren um dieses Gebet des Jabez gegeben. Da kam ein Büchlein raus und alle haben davon gesprochen. Und ich habe so Menschen in meinem Umfeld gehabt, die haben gesagt, wenn du das jeden Tag einmal betest, dann hast du ein gesegnetes Leben. Das ist natürlich Quatsch, oder? Ich glaube nicht, dass das Gebet so ein Gebet ist, das wir jetzt so herunterleiern sollen, sondern ich glaube, dass dieser Text uns die Essenz vom Gebetsleben des Jabez zeigt. Und ich habe etwas Besonderes gemacht in der Auslegung. Es gibt in der Kommunikationslehre einen Ansatz, der heißt, wer etwas von sich gibt, gibt etwas von sich. Könnt ihr das nachvollziehen? In allem, was wir kommunizieren, gibt es einen sogenannten Selbstoffenbarungsaspekt. Und wenn du Menschen im Gebet zuhörst, dann erfährst du ganz viel über diesen Menschen. Und genau das tue ich an dieser Stelle. Ich höre dem Jabez zu und versuche zu verstehen, was ist da für ein Herz dahinter. Also zuallererst bittet der Jabez um Segen von Gott. Mir ist da in den Sinn gekommen, manchmal fährt man durch die Berge und sieht so an einem Stall einen Satz, an Gottes Segen ist alles gelegen. Im Appenzellerland findet man das ab und zu mal. Ein Mann, der um den Segen Gottes bittet, der ist sich bewusst, ich bin total abhängig von Gott. Ich brauche Gott. Wenn er mich nicht segnet, dann habe ich keine Chance. Alles Gute, was in meinem Leben so dringend nötig ist, kann nur von dem Guten kommen, nämlich von Gott. Also der Jabez, wir sehen in seinem Gebetsleben dieses tiefe Bekenntnis seiner Abhängigkeit von Gott. Das Zweite, Jabez bittet um die Erweiterung seines Gebiets und das zeugt von der Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich habe einen Podcast gehört über das Gebet des Jabez von zwei reformierten Theologen, die haben dieses Büchlein von Bruce Wilkinson komplett zerrissen. Und auch das Gebet des Jabez kam nicht mehr so gut weg. Man kann dem Jabez ja sagen, was ist das für ein raffgieriger Typ, der kriegt den Hals nicht voll. Und jetzt benutzt er auch, zieht er Gott auch noch da rein. Also Gott, erweitere mein Gebiet. Oder mach meine Herden größer und so weiter. Man könnte das dem Jabez so auslegen, aber wisst ihr was? Es gibt eine andere Möglichkeit, das auszulegen. Wenn man nämlich Richter 1 liest, der Jabez lebte zur Zeit der Richter, dann lesen wir dort, dass der Stamm Juda unter Josua wohl das Bergland in Besitz nehmen konnte, nicht aber die fruchtbaren Ebenen, weil die Feinde zu stark waren. Interessant, oder? Jetzt hat der Jabez vielleicht kapiert, was Gott dem Volk explizit immer wieder zugesagt hat. Überall, worauf ihr euren Fuß setzt, dieses Land gehört euch. Und er hat entdeckt, meiner Familie, meinem Stamm wurde ein Los zuteil, das wir noch nicht eingenommen haben. Und jetzt macht dieses Gebet plötzlich viel mehr Sinn, wenn der Jabez sagt, Gott, erweitere mein Gebiet. Dann sagt der Gott, du hast mir und meiner Familie ein Erbe gegeben und das haben wir noch nicht eingenommen. Und wir schaffen das auch nicht selbst, in eigener Kraft, aber ich möchte das, was du uns zur Verfügung stellst, auch in Besitz nehmen. Und plötzlich sehe ich in diesem Jabez einen Mann, der bereit ist, in das hineinzustehen, was Gott für ihn parat gemacht hat. Und wisst ihr was? Ich sehne mich nach solchen Männern und Frauen in unserer Zeit. Männer und Frauen, die Verantwortung übernehmen. Ich erlebe so viele Menschen, die sich selbst schützen vor Überforderung. Und manchmal schützen wir uns auch da davor, dass wir in das hineinstehen, was Gott für uns parat gemacht hat. Ich wünsche uns die Sehnsucht, Jesus, bitte erweitere mein Gebiet. Und dann bittet er im nächsten Zug sofort um Beistand. Und das zeugt davon, dass der Jabez ein sehr realistischer Mensch ist. Er bittet um Beistand und das zeugt davon, dass er Widerstand erwartet. Wer sich aufmacht, und Gott darum bittet, dass er unsere Grenzen sprengt, dem kann ich heute Morgen verheißen, dass er Probleme bekommen wird. Ganz ehrlich gesagt, als ich überlegen musste, ob ich diese Aufgabe als Vorsitzender der FEG Schweiz will, habe ich mir überlegt, will ich mehr Probleme? Ich habe gesagt, Jesus, eigentlich nicht. Und dann kam ein anderer Gedanke, und zwar der Gedanke, hey, jetzt war Gott 30 Jahre mit dir als Pastor und in keinem Problem hat er dich im Stich gelassen. Warum sollte ich mich nicht ihm zur Verfügung stellen, selbst wenn es noch ein paar Probleme mehr geben könnte? Der Jabez rechnete mit dem Widerstand, wenn er sich aufmacht, um mehr Gebiet einzunehmen, aber er rechnete auch mit dem Beistand Gottes. Und ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass Menschen mit einer starken Lebensvision oder Gemeinden mit einer großen Vision, dass die einfach so durchs Leben spazieren. Ganz im Gegenteil, meine Erfahrung ist die, diese Leute haben echte Probleme. Aber diese Leute, wenn sie auf den Beistand Gottes vertrauen, erleben sie, dass Gott treu ist. Erleben sie, dass Gott mit ihnen durch das Schwere hindurchgeht. Ich habe gerade eine Gemeinde erlebt, die musste einen ganz schweren Budgetentscheid treffen. Einen echten Gump, das haben sie noch nie gemacht im Budget. Und sie haben, bevor das neue Jahr angefangen hat, das ganze zusätzliche Geld schon zusammen gehabt. Nachdem sie den Entscheid getroffen haben, sind diese Wunder passiert. Also, wer mehr Land einnehmen will, wer möchte, dass Gott sein Gebiet erweitert, der wird Probleme bekommen. Aber in diesen Problemen möchte Gott sich als unser Beistand verherrlichen und damit rechnet der Jabez. Und jetzt zuletzt bittet er um Bewahrung vor Unglück und Schmerz. Ich habe aufgeschrieben, das zeugt von einer gesunden Leidenstheologie. Es gibt ja bezüglich Leiden zwei Extreme unter Christen. Es gibt da diese ganz stark aus dem charismatischen Bereich gehypte Vorstellung, wenn du alles richtig machst, wenn du richtig glaubst, also richtig tough glaubst, dann wird alles Leiden aus deinem Leben verschwinden. Dann wirst du nicht mehr krank werden, dann wirst du nur noch Heilung erleben und so weiter. Also einfach wirklich so nicht in der Bibel zu finden. Und dann gibt es auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen mehr bei vielleicht den konservativ-evangelikalen manchmal oder Pietisten, bei den Pietisten noch viel stärker, so ein Ideal. Das heißt, erst wenn dir der Saft des Leidens aus allen Poren tropft, dann bist du ein richtiger Christ. Oder? Das ist auch ungesund. Und ich finde da den Jabez so gesund, so nah bei Jesus. Nämlich Jesus betete auch, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann lass ihn an mir vorübergehen. Also so dürfen wir umgehen mit potenziellem Leiden in unserem Leben. Und Jesus lehrte uns dann im Unser Vater zu bitten und führe uns nicht in Versuchung. Dort steht ein Wort, was eigentlich Prüfung bedeutet, weil Gott versucht ja niemanden zur Sünde. Aber Gott führt uns in Prüfungen. Und wir dürfen sogar beten, Gott, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also der Jabez hat eine sehr gesunde Haltung zu Leiden. Er sagt, Gott, bitte halte Leiden von mir fern. Aber zuvor haben wir gehört, er weiß, in die Erweiterung unserer Grenzen hineinzusteigen, bringt Widerstand. Also er rechnet mit beidem, er hat einen gesunden Umgang mit diesen Dingen. Was mich fasziniert ist, dass der Jabez am Ende dieser Geschichte den absoluten Hammersatz als Abschluss bekommt. Und Jabez erlebte, dass Gott sein Gebet erhört. Das ist doch faszinierend. Ich war vor kurzem in einer meiner ersten Gemeinden, in denen ich Pastor war. Dort haben wir vor 25, 26 Jahren angefangen, eine Gruppe von Männern für Männer zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Eine ganze Liste. Es waren weit über 10 Namen. Wir waren in einer Gemeinde, in der viele Frauen waren, deren Männer nicht an Jesus glaubten. Und wir haben gespürt, wie sehr sie darunter litten und hatten Freunde, auch noch Männer, und haben angefangen, für sie zu beten. Und vor kurzem, einer dieser Männer, das war so eine harte Knacknuss, der hat so eine freudig lebendige Frau im Glauben und auch seine Kinder sind im Glauben, aber er selber war einfach wie verschlossen. Und vor kurzem kam ich dorthin zu einer Predigt und er sagte mir, du, in ein paar Wochen lasse ich mich taufen. Wahnsinn. Er ist immer mal wieder mitgekommen in den Glauben, in den Gottesdienst, aber einfach keine Entscheidung getroffen. Jetzt ist das passiert. Und wenn ich heute zurückschaue auf diese Liste, dann sind fast alle dieser Männer zum Glauben an Jesus gekommen. Also Gott erhört Gebet. Und manchmal dauert das lange. Und ich könnte viele Geschichten von Männern erzählen, die, wie sie zum Glauben gekommen sind. Eine ist ganz besonders. Es war ein Mann, der hat vor den Augen seiner Frau die Bibel in 1000 Fetzen zerrissen und gesagt, das halte ich von diesem Gott. Und sie ist diesem Mann treu geblieben, sie ist mit diesem Mann den Weg gegangen. Und dann hat er eine Krebsdiagnose, landet im Spital und es wird fälschlicherweise ein Patient frisch von einer Operation bei ihm ins Zimmer geschoben. Und dieser Mann sagt während dem Aufwachen zu diesem Karre, weißt du, dass Gott dich liebt? Und dann kommt der Pfleger wieder und zieht das Bett raus. Und das ist ihm so eingefahren, dass er sein Leben Jesus übergeben hat. Er ist 6 Wochen später gestorben. Aber Gott erhört Gebet. Ich will hiermit nicht sagen, dass jeder Mensch, für den wir beten, ganz sicher zum Glauben findet. Das wäre eine Vermessenheit. Aber ich bin überzeugt, dass Gott Gebet erhört. Und dass dieses Gebet auch etwas mit uns macht, im Umgang mit diesen Menschen, für die wir beten. In diesem Sinne können wir, wenn wir den Jabez nochmal so zusammenfassen, Folgendes für uns mitnehmen. Lass deine Zukunft nicht von deiner Vergangenheit oder deinen gegenwärtigen Umständen bestimmen, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Zweitens, richte deinen Fokus auf Gott und die bevorzugte Zukunft Gottes für dein Leben und für das Leben der Gemeinde. Werde zu einem Mann oder einer Frau des Gebets und gestalte die Zukunft, deine Zukunft und die der Gemeinde im Gebet und aus dem Gebet heraus. Sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und lass die Grenzen deiner natürlichen Möglichkeiten, deiner menschlichen Kraft, lass sie sprengen von der Kraft Gottes. Und dabei verlass dich ganz auf seinen Beistand. Er wird da sein, weil er treu ist. Und dann erwarte vertrauensvoll, dass Gott kommen lässt, wofür wir ihn anflehen. Weil er ein Gott ist, der gerne Gebete hört. Ein Gott, der gerne gibt. So wünsche ich euch von ganzem Herzen ein mutiges Weitergehen in die bevorzugte Zukunft, die Gott für euch hat als Gemeinde. Amen.